die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Ein bisschen mehr als ein Jahr ist es her, wo ChatGPT lanciert wurde. Und jetzt ist die EU soweit mit der Regulierung. Über das werden wir heute reden. Mein Name ist Reto Vogt und bei mir im Studio hockt Katharina Jochum. Macht sich die EU wirklich erst seit dem Erscheinen von ChatGPT Gedanken zur KI-Regulierung?
Nein. Die EU ist schon viel länger dran mit dem AI Act. Das ist schon seit ein paar Jahren in Arbeit. Der Zeitplan hat sich wegen ChatGPT nicht gross verändert, aber es hat natürlich ganz viele neue Fragen über mögliche Konsequenzen von generativer KI gegeben, womit es natürlich viele Diskussionen um zum Beispiel die Risiken von solchen Systemen gegeben hat. Aber nein, um deine Frage kurz zu beantworten, nein, natürlich nicht.
Aber es hat ein langes Hin und Her gegeben, speziell gerade im letzten Jahr. Seit zumindest die Aufmerksamkeit für die Regulierung hat stark zugenommen mit ChatGPT, das kann man glaube ich schon so sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, viel hat damit zu tun, dass der breiten Masse und auch der Medien vielleicht ein bisschen bewusster geworden ist, was KI alles kann oder könnte. Und weil der AI-Act von der EU sich in den finalen Zügen befindet, ist natürlich die Aufmerksamkeit auch gross. Man hofft oder wartet, auf was passiert und wie stark eingegriffen wird und was konkret reguliert wird.
Das heißt, es ist eine fast finale Fassung, ist eigentlich da. Vielleicht noch nicht ganz, das weiß ich nicht so genau. Aber es hat doch letztes Jahr schon eine Einigung gegeben.
Ja, genau. In der EU ist man sich am Ende, letztes Jahr im Dezember, ist eine vorläufige Fassung da gewesen. Die ist quasi final gewesen, aber noch nicht ganz. Die Fassung, die jetzt geleakt worden ist, wird in dieser Version der Länder vorgelegt. Ist eigentlich jetzt nur noch ein formaler Prozess. Die können das sichten, abstempeln, wieder zurückstecken und dann gibt es nochmal zwei, drei Sitzungen. Der Zeitplan im Moment ist so, dass im Februar final Ja gesagt oder Nein gesagt wird und dann ab April soll das dann komplett abgeschlossen sein.
Und was steht denn jetzt in dieser Fassung, die geleakt worden ist? Es ist ein Dokument geleakt worden. Ob absichtlich oder nicht absichtlich, da kann man darüber spekulieren. Es gibt ja auch ungewöhnliche Massnahmen, so Sachen in die Vernehmlassung zu geben.
Ja, was steht da drin? Also ich habe mich nicht durch alles gekämpft. Das sind 900 Seiten Gesetzestext. Das liest man jetzt nicht so auf die Schnelle. Aber ich habe sehr viel Kommentare gelesen. Eben, wir haben schon gesagt, im Dezember ist der grosse Teil von der Regulierung von dem Paket ist eigentlich schon gestanden. Und am Grundsatz von damals hat sich in dem Sinn nicht so viel geändert, weil die EU will oder hebt sich noch im Prinzip, dass Anwendungen reguliert werden sollen und nicht Technologie reguliert. Da können wir vielleicht nachher nochmal schnell drauf zurückkommen. Das ist vielleicht nicht ganz gelungen. Und der ganz grosse Ansatz, wo wir auch schon viel darüber geschrieben haben, ist eben das Risikobasierte. Es wird unterschieden zwischen System, KI-System mit grossem Risiko oder mit kleinem Risiko. Ganz unten minimales Risiko, nur zum Beispiel nennen, wäre zum Beispiel ein Spamfilter. Mei, wenn der nicht richtig funktioniert, da geht jetzt die Welt nicht unter. Ist ärgerlich, aber ist jetzt nicht ein neues Risiko, das mit KI kommt.
Hast du Feedback gefunden zu dem geleakten Entwurf aus den Ländern? Gibt es Länder, die das zum Beispiel kritisch beurteilen?
Ja, es gibt kleine Opposition, allen voran ist Frankreich und Deutschland. Also eben die Länder haben jetzt sehr wenig Zeit, um die neue Fassung zu lesen und zu kommentieren. Es wird so halb erwartet, dass sich Frankreich und Deutschland dagegen stellen, aber man geht davon aus, dass es nicht gross genug Opposition quasi gibt, um jetzt den Text wie er ist zu kippen.
Also eigentlich gehen alle Beteiligten davon aus, dass das so durchkommt, wie es jetzt geleakt worden ist, dass das Gesetz nachher so final verabschiedet wird.
Ja, was ich bis jetzt gelesen habe, ja, der Text wird noch sprachlich und juristisch geprüft. Letzteres betrifft nämlich auch mal den Vergleich mit anderen Texten, dass man sich in eine plötzliche Quere steht, aber das scheint mir sehr ein formaler Prozess zu sein.
Wenn wir jetzt noch ein bisschen im Detail anschauen, wie das die EU die KI möchte regulieren, kannst du ein bisschen darauf eingehen, was sind so die Kernpunkte vom AI Act, was ist vorgesehen?
Ja, eben ein Grossteil ist, wie ich schon angesprochen habe, eben der risikobasierte Ansatz. Und da gibt es strengere Regeln für Anwendungen, wo wir Risiko haben könnten oder haben. Beispiel wären zum Beispiel Systeme, die im Bewerbungsprozess zum Einsatz kommen, also so wo Lebensläufe automatisch gescannt und analysiert werden, aber auch Chirurgieroboter. Es könnten Systeme sein, die in der Sozialhilfe eingesetzt werden, um Gelder zu verteilen. Wenn diese Sachen automatisiert werden, hat es ein gewisses Risiko, im Fall von der EU-Regulierung ein hohes Risiko, weil Menschen zum Beispiel diskriminiert werden könnten. Das heisst, für solche Systeme gibt es Auflagen wie eine Folgenabschätzung, ob das eben Grundrecht von einem Menschen betreffen könnte. Es muss eine Nachverfolgbarkeit geben, also es muss transparent aufgezeigt werden können, wie das System seine Entscheidung gefällt hat. Und Nutzerinnen oder die Betroffenen, besser gesagt, müssen auch entsprechend informiert werden. Dann gäbe es sogar noch höheres Risiko, das nennt die EU inakzeptable. Das wären alle Systeme, das habe ich jetzt copy-pastet, wo eine Bedrohung für die Sicherheit, den Lebensunterhalt und für das Recht von Menschen angesehen würden. Und die sollen generell verboten werden. Ein inakzeptables Risiko, da gibt es ganz unterschiedliche Beispiele, eigentlich noch spannend. Das könnte jetzt zum Beispiel ein Spielzeug sein, wo Lärm macht oder spricht. Und eben wenn das Spielzeug zum Beispiel gefährliches Verhalten bei Kindern fördern würde, das wäre ein inakzeptables Risiko. Und der Ansatz, vielleicht zum kurz Bilanz ziehen, wird grundsätzlich relativ positiv aufgenommen. Ich habe gewisse Gespräche geführt mit grossen Softwareherstellern, die auch im KI-Bereich unterwegs sind. Und für die heisst das zum Beispiel, wenn jetzt ein KI-Tool innerhalb von einem Unternehmen eingesetzt wird, sagen wir, für einen internen Chatbot, wo neu eingestellte Leute Hilfe kriegen, wo ist die Zeitabrechnung und wer ist Ansprechperson für dieses und jenes, dass man dann immer Menschen belästigen muss, könnte man da ja ein praktisches Tool bauen. Und das basiert auf geschützten Daten, das wird unternehmensintern eingesetzt, dass die Sachen sind nicht copyright-heikel. Das heisst, so eine Anwendung hat nach der Regulierung kein grosses Risiko und kann so gebaut werden. Es gibt Kritik eher aus der Menschenrechtsseite, sage ich jetzt mal, wo jetzt gerade bei diesem Hochrisikosystem wird kritisiert, dass es zu viele Schlupflöcher möglicherweise gäbe.
Für was zum Beispiel?
Ein grosses Beispiel ist Gesichtserkennung. Also es wäre eine Bearbeitung von biometrischen Daten. Und so, wie es im Moment aussieht, ist das zwar eine Hochrisikoanwendung, gibt also bestimmte Auflagen, aber es sieht so aus, dass Datenanalyse, also in Echtzeit, Menschen erkennen, ab einer Videokamera zum Beispiel, zu bestimmten Zwecken erlaubt wird. Zum Beispiel für die gezielte Suche nach Opfer oder Straftäter oder vermisste Kinder. Es soll aber auch noch Verdächtige gesucht werden können. So. Und wie auch kritisiert wird, ist offenbar auch die nachträgliche biometrische Fernidentifikation erlaubt in zu vielen Fällen. Was heisst, dass man zum Beispiel Videoaufnahmen im Nachhinein so analysieren könnte. Und okay. Meine, Videoaufnahmen generieren wir alle schon sehr, sehr viel. Da sind natürlich immense Datenbanken rum, versteht man, dass man ein bisschen Angst hat.
Aber das ist eben das Hochrisikosystem, wie du sagst, die Gesichtserkennung. Und dort würde ja nachher, in Anführungszeichen, Information gegenüber den Leuten längen, dass das zum Einsatz kommt, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, das wäre ein Aspekt, ja, wo die EU vorsieht. Und dann ist halt wie immer, dass die Strafverfolgung im Namen von der Sicherheit halt gewisse Ausnahmen gewährleistet werden. Da kommt es jetzt auch noch darauf an, wie das konkret in den Ländern umgesetzt wird. Das ist ja, die EU gibt ja das Regulierungspaket und dann die Länder haben, je nachdem, irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr Zeit, um das dann konkret in die Landesgesetze umzusetzen.
Der risikobasierte Ansatz ist ja ein bisschen schwammig, würde ich jetzt mal sagen. Weil, wie kann man beurteilen, was hat wenig Risiko, was hat viel Risiko, was hat sehr viel Risiko? Wie kann man das einstufen? Kann man das überhaupt?
Ja, es gibt natürlich Anleitungen, Richtlinien von der EU, ja, aber wahrscheinlich gibt es da sicher schwammige Beispiele. Und wo es auch nicht so gut funktioniert, was im Vorfeld für viele Diskussionen gesorgt hat, ist, wie geht man mit ChatGPT versus GPT 3 oder 4 um, also mit der Anwendung versus Modell. Weil das Modell kann sehr viel und eine Anwendung, die auf dem basiert, könnte jetzt risikoreich sein oder auch nicht. Das hat natürlich zu sehr vielen Diskussionen geführt.
Jetzt könnte man ja schon ein bisschen auf die Idee kommen, dass wir Videodaten sogar im Nachhinein analysiert werden dürfen. Da ist mir schon so ein bisschen auf dem Weg zum Social Scoring von China. Also vielleicht nicht, man ist noch nicht ganz China, aber also bis Istanbul kommt man schon mindestens, oder?
Okay. Ja, du bist mit dem nicht allein. Ich habe ein Zitat im Tagesspiegel gelesen, wo über davon redet, dass uns droht in China Leid. Ich kann es nicht ganz einschätzen, aber glaub mir, Algorithm Watch und ähnliche Organisationen ist da eine verpasste Chance quasi noch gewesen.
Und jetzt eben der typische Anwendungsfall von KI, von der breiten Masse, ist ChatGPT oder Google Bard zum Beispiel. Mhm. Foundation Models, Large Language Models. Ist das auch geregelt? Oder ist das überhaupt kein Thema jetzt in dem AI-Act?
Ja, es wird so ein bisschen indirekt geregelt. Also das Wort Foundation Models taucht lustigerweise nicht mehr auf. Aber jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Es gibt Anweisungen, wie gewisse KI-Anwendungen oder Modelle ein Risiko haben könnten und dann auch wieder bestimmte Auflagen kriegen würden. Ich komme nochmal darauf zurück. Und die Kriterien, wie das beurteilt wird, hängen vor allem mit der Leistung von diesen Rechen oder von diesen AI-Modellen zusammen. Im Moment betrifft das noch nicht so viel, aber wir wissen, die KI-Modelle werden immer grösser und leistungsfähiger. Also das heisst, da gibt es wie einen Cut für OpenAI, Meta, du hast auch ein paar Beispiele genannt, wo es dann recht kompliziert werden könnte. Weil, wenn die Modelle eben bestimmte Kriterien erfüllen, müssen sie relativ systematisch evaluiert werden, die Risiken müssen analysiert werden, die müssen abgeschwächt werden, das heisst also so ein bisschen Konstanz, Lernen und Testen, Gegentests müssen durchgeführt werden, Security muss gewährleistet werden und die Anbieter müssen sogar ihre Energieeffizienz ausweisen. Eben, es wird jetzt da nicht gegen einen bestimmten Anbieter geschossen, aber die Modelle per se werden reguliert, was auch zu Kritik geführt hat, weil man eben, wie es am Anfang kurz angesprochen, da tatsächlich in eine Richtung geht, dass man eine konkrete Technologie reguliert. Nicht ganz verbietet jetzt in dem Fall, aber es den Entwickler durchaus schwerer macht, um eben die Modelle ja, immer leistungsfähiger machen, sage ich jetzt einmal.
Und was bedeutet das für das Training von Sprachmodellen? Ist das nachher schwieriger?
Das kann ich nicht beurteilen, das weiss ich nicht. Aber es wird sicher aufwendiger, was unter Umständen nicht nur falsch ist, sage ich jetzt einmal, um die grossen Modelle, um deren Output ein bisschen zu kontrollieren, dass man das genau beobachtet, denke ich, ist wichtig. Wir haben letzte Woche schon über Missinformationen, Phishing-Kampagnen und Ähnliches gesprochen, wo mit solchen Modellen gemacht werden können. Also, dass man da vielleicht sicherstellt, dass der Output super und legal ist, ist vielleicht nicht das Falsche. Was ich aber gelesen habe in diesem Zusammenhang, ist, dass sich das im wissenschaftlichen Ecke auswirken könnte, weil es eben in der Forschung und Entwicklung viel komplizierter wird, um die Modelle zu bauen, eben gerade wenn nicht grosse finanzielle Mittel dahinter stecken. Wir haben schon ein paar Mal geschrieben, wie teuer die KI-Modelle eigentlich sind und wie viele Milliarden in die Entwicklung hineingesteckt werden. Das kann natürlich eine Hochschule sich nicht leisten. Somit können es für die Open-Source-Entwickler kompliziert werden, also wenn so ein Modell basierend auf Open-Source zur Verfügung gestellt werden, wird für die mit gewissen Kriterien auch wieder spezielle Auflagen gelten, eben dass sie zum Beispiel die Anwendungen untersuchen müssten. Und wie das in einer Open-Source-Community dann konkret ausschauen könnte, kann ich mir fast nicht vorstellen.
Ja, und das Gleiche gilt auch für Startups. Also nicht absolut. Nur für Hochschulen und aus dem wissenschaftlichen Umfeld, sondern auch für Startups. Also eine der grossen Kritiken, die ich gelesen habe am AI-Act, ist, dass er Big-Tech-Companies oder Firmen, die schon viel Daten haben, bevorteilt und Organisationen, Startups und so weiter, die wenig Daten haben, aus der Historie heraus benachteiligt.
Ja, ich habe auch ein Zitat gelesen, das ist von Algorithm Watch Deutschland, wo gesagt hat, mit dem ersten Blick auf den finalen Entwurf zeige sich, dass sich Tech-Lobby und Sicherheitsbehörden an vielen Stellen durchgesetzt haben.
Ich glaube, jetzt davon aus, der AI-Act kommt so, wie er vorliegt. Es gibt zwar Widerstand, aber zu wenig grossen. Was bedeutet das für die Schweiz? Der Bundesrat hat bis jetzt immer gesagt, er werde sich bei der Regulierung von KI auf den AI-Act stützen und zum Vorbild nehmen. Das heisst eigentlich faktisch, es wird mehr oder weniger übernommen, vermutlich, oder?
Ich gehe schwer davon aus, ja. Vielleicht gibt es gewisse Abschwächungen, wie wir es bei der Datenschutzgrundverordnung gesehen und dem Schweizer Datenschutzgesetz, wo jetzt zum Teil das Schweizer Gesetz ein bisschen gelobt worden ist, während die DSGVO so ein bisschen bombastischer Papiertiger geworden ist. So mit den Leuten, die eingeschwätzt haben, die hoffen eigentlich alle, dass es keinen grossen Flickenteppich gibt, sondern dass man sich eigentlich global auf gewisse Grundsätze einigen kann. Das Weiße Haus ist ja auch dran. In den USA steht Regulierung an. In der G7 hat man sich so auf Regeln im weitesten Sinn geeinigt. Und die Hoffnung ist schon, dass man da eben global einigermaßen einheitlich regulieren kann, was ich so gehört habe. Was ihr dafür sprechen würde, wenn sich die Schweiz der EU anschließt und da nicht selber auch jetzt nach 5 Jahren das Rad neu erfindet. Vielleicht, und ich habe das Gefühl, das war bei der DSGVO auch so gewesen, hat die Schweiz die Luxusposition, dass sie kurz abwarten kann, schauen, was sich in der Praxis bewährt und aus dem lernen. Auch nicht nur die dümmste Taktik.
Das ist richtig. Ein kurzes Fazit zum E-Act. Wir haben gesagt, das ist ein risikobasiertes Modell. Je nachdem, wie risikoreich eine Anwendung ist, desto mehr wird sie reguliert bis verboten. Das ist der Kern, so wie ich ihn verstanden habe.
Ja, das kann man sicher so sagen. In aller Kürze, das risikobasierte ist sicher das, was im Zentrum steht. Jetzt aber die finale Version, die ist gerade erst geleakt. Wir zeichnen die Woche schon am Dienstag auf, sind 900 Seiten. Ich nehme an, im Laufe dieser Woche werden sich noch Organisationen oder auch Unternehmen kritisch und weniger kritisch dazu äußern. Auch in den Kommentaren, die ich jetzt gelesen habe, hat es auch noch geheissen, es brauche noch detailliertere Analysen. Das heisst, so die letzte Meinung haben sich viele noch nicht gebildet.
Die wird man bei uns können lesen auf Inside IT. Die Stimmen von verschiedenen Organisationen zum E-Act. Wir verlinken alle relevanten Geschichten in den Shownotes von diesem Podcast. Da kann man das nachher anschauen und lesen und sich selber eine Meinung bilden. Und uns würde natürlich eure Meinung interessieren. Einerseits zum E-Act, andererseits zu unserem Podcast. Schreibt uns an redaktion@inside-it.ch. Danke vielmals fürs Zuhören. Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.